Ja, so unter dem Vers steht die Serie, weil Christus ist der Grund für unseren Glauben. Er hat uns zuerst geliebt. Und heute geht es um Hoffnung. Also nein, heute geht es, mal, es geht um Hoffnung, aber es geht auch um die Frage, die wir alle kennen. Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Gell, so die kennen wir. Die Frage. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Und es gibt ja Leute, die dann aufgrund von der Antwort von dir meinen zu wissen, ob du ein Optimist bist oder ein Pessimist, gell? Je nachdem. Wir lesen ja da sehr vieles drin. Aber ich glaube, beim Christsein geht es eben nicht darum, dass wir uns als Pessimist oder Optimisten sehen. Weil das Glas kann man verschieden anschauen. Es gibt dann nämlich eine andere Sichtweise auf das Glas. Und ihr seht so, der Ingenieur, der sagt, das Glas ist einfach zu gross. Es würde halb so gross lange. Und dann gibt es noch den gefällt mir da, der Realist, der sagt, das Glas ist immer voll. Zum Teil mit Flüssigkeit und zum Teil mit Luft. Und heute geht es eben darum, dass wir eine neue Sichtweise lernen. Weil Jesus, wir definieren uns als Christen nicht als Realist oder Ingenieur oder Optimist und Pessimist. Sondern ich glaube, es geht darum, dass der Glaube an Jesus und die praktische Umsetzung von dem, was er uns vorgelebt hat und was er uns sagt, dass uns das eine erfrischende, andere Sicht auf ganz vieles ermöglicht. Auf unser Leben, auf das, wie wir eben auch auf das Glas schauen. Also ich würde mal sagen, so die Sicht von uns Christen dürfte so die sein, hey, das Glas ist einfach immer voll. Genau. Die Bibel hat wie so ein bisschen ein Wort für diese Sicht. Und zwar heisst die Hoffnung. Es ist eine Sicht, die von Hoffnung geprägt ist. Und mit Hoffnung meine ich nicht meine Hoffnung, die ich hatte. Ich habe meinem Sohn sein Jungschitassli geschlissen. Also ich habe es einfach zu der Abwaschmaschine ausgenommen und nachher ist der Griff abgefallen. Und dann habe ich gedacht, ja nein, sein Jungschitassli mit seinem Namen drauf. Bin gerade eine Sekunde ihm holen und habe das voller Hoffnung geriemt. Und ich habe wirklich Hoffnung gehabt, es hebe ich, gell? Und nachher habe ich den Janis, ich habe dann gesehen, dass der Henkel wieder dort liegt. Habe ich gesagt, du, Janis, hat es so Regen gegeben, wo er wieder abgefallen ist? Hat gesagt, ja, bei der Kaffeemaschine habe ich schon ein bisschen Schock gehabt, wo er es wollte wegnehmen, nach dem Kaffee laufen lassen, hat er den Griff wieder dran gehabt, aber es ist nicht ausgeleert. Genau, also wir reden nicht von dieser Hoffnung. Auch wenn die Bibel, wenn sie von Hoffnung redet, dann meint sie wirklich auch, eine Hoffnung auf etwas, wo wir noch nicht in der Hand haben, wo noch nicht sicher ist. Aber wenn die Bibel von Hoffnung redet, redet sie immer von einer verlässlichen Hoffnung. Sie redet immer von einer Hoffnung aufgrund von einem Versprechen, das uns eine verlässliche Seite gegeben hat, nämlich Gott. Es ist etwas ganz anderes, gell? Ob ich gehe spazieren an Irchel und hoffe, ich fände 1000 Franken am Wegrand. Oder ob mir ein guter Freund gesagt hat, hey Dani, wenn du im Seich bist, dann komme ich mit 1000 Stutz vorbei. Das ist ein riesiger Unterschied. Und wir reden von der zweiten Hoffnung, wo uns ein verlässlicher himmlischer Vater und Gott und Schöpfer vor allem Sachen zugesprochen hat. Und ich möchte, heute wollen wir anschauen, was ist denn der Grund von dieser erfrischend anderen Sicht, von dieser Hoffnung, die uns in unserem Leben vielleicht ganz anders und mutiger tun lässt. Ich habe zwei Sachen herausgepflückt. Das erste ist die Hoffnung auf Auferstehung. Ich glaube, das unterschätzen wir manchmal. Und es klingt auch so unspektakulär. Gell? Es gibt ja ganz viele, die auf Auferstehung glauben. Leute, die gar keinen religiösen Hintergrund haben, glauben zum Teil, dass irgendwie mit unserer Seele oder unserem Geist weitergeht. Dass Verstorbene noch irgendwie da sind. Oder auch die, die an Reinkarnation glauben, dort geht es ja irgendwie weiter. Dort fängt einfach das Rösslispiel nochmal von vorne an. Ich weiss jetzt nicht, ob ich das will, aber das ist noch nicht so speziell. Aber wir Christen, wir haben eine lebendige Hoffnung an eine liebliche Auferstehung. Nicht irgendwie so ein bisschen nur Geist, sondern komplett du. Auf eine liebliche Auferstehung. Wo Gott die Schöpfung gemacht hat, hat er nicht am Schluss gesagt, ja, da ist alles sehr gut gewesen, außer das mit dem menschlichen Körper. Das ist ein bisschen blöd geraten, da muss man schauen, wenn er den los wird. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, und alles war sehr gut. An der Weihnacht ist in der Krippe nicht ein körperloser Geist gelegen, sondern ein Kind aus Fleisch und Blut. Gott hat einen Körper angenommen. Nach der Auferstehung ist Jesus nicht einfach nur noch irgendeine Seele oder Geist gewesen. Nein, er hat einen Körper gehabt. So einen Körper, dass Maria, als sie ans Grab ist, sogar mit dem Gärtner verwechselt hat. Gärtner haben, glaube ich, einen rechten Körper. Oder wo er dann zwar hat können, durch die Türe zu den Jüngern, aber er hat den Jüngern können sagen, da, schaut minimal. Zum Thomas hat er können sagen, du darfst deine Hand in mein Wundmal legen und in meine Seite. Also Jesus hat noch einen Körper gehabt, sogar mit dem Wundmal, aber ohne Schmerzen. Sonst hätte er sich das wahrscheinlich überlegt, ob er da den Thomas in seine Seite lange lassen hätte. Der Paulus hat gesagt, Jesus ist der Prototyp von dieser neuen Schöpfung, von dieser Auferstehung, die jeder, der an ihn glaubt, wird dürfen erleben. Auf eine liebliche, körperliche Auferstehung, wo man vielleicht gewisse Mal noch sieht, aber die Schmerzen nicht mehr sind. Ich fasse den ersten Punkt kurz zusammen. Die ersten Christen, die haben die Auferstehungshoffnung so richtig verstanden. Die haben wie gemerkt, hey, das wirkliche Leben kommt erst. Im Tod ist seine ganze Macht genommen. Wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Tod. Und wer keine Angst mehr muss haben vor dem Tod, der kommt in seinem Leben in eine ganz neue Freiheit und Kraft hinein. Und ich denke, das ist der Grund, wieso die ersten Christen, die sind verfolgt worden. Denen ist von den Römern alles angedroht worden. Sie hätten nicht mehr dürfen reden, auf Gefängnis, alles. Und die Drohkulissen sind einfach so ein bisschen recht wirklos an ihnen abprallt. Wir haben sie bei den Jüngern schon gesehen, gell? Und gesagt, hey, sorry, ich kann nicht mehr von Jesus erzählen. Geht nicht. Komm, was will, ich erzähle weiter. Diese Freiheit, ich glaube, die finden wir, wenn wir verstehen, dass wir wie Jesus werden auferstehen und dass das wirkliche Leben dann kommt. Ich glaube, Jesus hat sehr aus dieser Hoffnung gelebt, wo er auf dieser Erde gewirkt hat. Sehr mutig, sehr angstfrei und dann auch, was Kreuz ist. Das ist so die erste Hoffnung, eine reelle Hoffnung, die wir haben aufgrund von einem verlässlichen Versprechen. Die zweite Hoffnung, die hat damit mit der Zukunft zu tun. Die zweite Hoffnung ist auf die Erlösung der ganzen Schöpfung. Ich habe mega schmunzeln beim Lied, das wir gesungen haben. Dort haben wir nämlich gesungen, die ganze Schöpfung schreit nach dir. Also richtig das Seufzen der Schöpfung kommt da so richtig zum Vorschein in dem Lied. Und da gibt es einen spannenden Bibelvers dazu. Ich möchte euch den lesen. Im Römer 8, 28 bis, 18 bis 25. Ich lese aber nur ausschnittsweise. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit, von der haben wir es vorher gehabt, geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Ich glaube, vorher, wenn wir zugelassen haben bei der Fürbitte, haben wir etwas von dem Seufzen, von unserer Vergänglichkeit und unserem Körper mit der Schöpfung gehört. Und die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und du auch. Also fangen wir mal bei uns an. Gell? Schau mal so deine Hände an. Ich glaube, wenn du 25 überschritten hast, dann kannst du an dir im Spiegel feststellen, oh, das ist vergänglich. Ich merke es hier und da so an meinem Gerüst irgendwie, dass das vergänglich ist. Im Moment merke ich es auch gerade nach Stirnhöhle und sonstigem. Wir sind vergänglich. Weisse Haare, mir gefallen es, aber es ist ein Zeichen von der Vergänglichkeit. Falten, die auf einmal nicht mehr weggehen. Ich hoffe fest, es hat auch Lachfalten dabei, die einfach nicht mehr weggehen. Wir und die ganze Schöpfung, sie ist vergänglich. Hey, und es werden Milliarden umgesetzt. Verdient. Weil Menschen die Vergänglichkeit kaschieren wollen. Weil man ihnen hilft, um das Unausweichliche ein bisschen rauszuschieben. Und manchmal sind wir weh stolz darauf und leben voll in dieser Perspektive. Aber Jesus gibt uns eine komplett andere Hoffnung. Nämlich auf ein unvergängliches Leben. Auf eine neue Schöpfung, die nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen ist. Ich bin mega gespannt, wie das ist im Himmel. So wie alt wir dann sind. Also, ob es da unterschiedliche Alter gibt, die dann einfach bleiben. Oder ob man das frei wechseln kann. Keine Ahnung. Klingt lustig. Auch die Berichte, die man gehört hat, den Himmel gibt es echt. Das finde ich einmal glatt. Aber sie haben einen Körper und sie ist unvergänglich. Und die ganze Schöpfung freut sich auf den Moment. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt im Fall Christen, die haben wirklich das Gefühl, die Welt ist für nichts. Die geht einfach, die geht hups, alles kaputt, nicht mehr zu retten. Gletscher schmelzen halt, sehr blöd. Ja, nu. Gott macht dann alles neu. Irgendwann, wenn es da einen Klapf gibt, werden wir abgeholt und gehen in den Himmel. Das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel lehrt uns, dass Gott die Schöpfung erlöst, wie er uns erlöst hat. Die Bibel lehrt uns in der Offenbarung, dass das neue Jerusalem auf die Erde kommt. Gott erneuert seine Schöpfung, die er gut bis sehr gut gemacht hat. Also er hat sie sehr gut gemacht. Er hat gut gesagt und sehr gut. Nicht wir werden zu Gott in den Himmel gehen, sondern er wird zu uns kommen und auf dieser Erde wohnen. Je nachdem gibt es zwischendurch mal eine Zeit, wo wir zu ihm gehen, um nachher mit ihm wieder zu kommen. Je nachdem, wie man da mit dem tausendjährigen Reich unterwegs ist. Aber hey, die Erde wird erlöst. Deine Vergänglichkeit und die seufzigen Schöpfung. Ich finde das eine ganz andere Perspektive, wenn ich die schmelzenden Gletscher sehe. Oder das Baumsterben. Oder sonstig die Welt. Die Bibel verspricht uns, dass Himmel und Erde in Christus vereint werden. Im Epheser 1,10 finden wir das. Und dass die Vergänglichkeit besiegt wird. Dass es eine Zeit gibt, wo jede Träne abgewischt wird. Wo jede Art von Tod besiegt ist. Wo Schmerz beseitigt ist und wo angstfrei verstummt. Und wo die Schöpfung nicht mehr seufzt. Die Bibel verspricht uns eine neue Wirklichkeit, in der wir leben werden. Ich will es mit dem Wort zusammenfassen. Am Ende wird alles gut sein. Und solange es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Und diese Perspektive, die gibt uns einen komplett neuen Blick auf das Glas. Aufs Hier und Jetzt. Und um das geht es. Jesus hat aus dieser Hoffnung und Perspektive gelebt. Mit seinen Jüngern. Und hat ihnen das beigebracht. Wie man auf dieser Welt, im Hier und Jetzt, kann aus dieser Perspektive leben. Wo man nicht alles jetzt verwirklichen muss. Wo man jetzt Sachen leben kann, weil man weiss, das ist nur vorübergehend. Das ist noch nicht das Ziel. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Weil Jesus hat wahnsinnig viel Hoffnung verbreitet. Mit seinem Leben aus dieser Perspektive. Ich glaube, darum hat er im Sturm selig können schlafen, wo die Jünger ums Überleben gekämpft haben. Er hat keine Angst vor dem Sterben. Er hat gewusst, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Er hat es auch ein bisschen einfacher gehabt. Er hat da schon ein bisschen besser gewusst, wie sein Vater funktioniert als die Jünger. Aber die Jünger haben das gelernt. Die haben das wahnsinnig gelernt. In den ersten zwei Jahrhunderten haben die Christen wahnsinnig aus dieser Hoffnung gelebt. Jetzt kommen wir mal zu der Praxis. Wir haben nämlich die Einladung, die Hoffnung zu leben. Jetzt. Die Hoffnung, wo wir drauf stehen, wo es die Perspektive gibt, die liegt in der Zukunft. Aber die Auswirkungen, die sind für jetzt. Jesus hat gesagt, das Reich der Himmel ist schon mitten unter euch. Das heisst, wir dürfen jetzt schon aus dem leben. Und ich habe da einfach ein paar Blitzlichter mitgebracht, wie das könnte aussehen. Wenn wir ja schon ein bisschen mehr aus dieser Hoffnung leben. Und ich wünsche mir, wir würden da ein bisschen radikaler, wie unsere Geschwister in verfolgten Gebieten sind oder nicht. Ich fange nochmal an mit einem Blitzlicht von der seufzenden Schöpfung. Es steht am Anfang in der Bibel, dass Gott mit einem Garten gestartet hat. Ein Garten ist etwas Schönes. Im Garten, da wachsen, ah nein, jetzt bin ich bei der Schönheit. Oh, Dani, bist du verrutscht. Genau, seufzende Schöpfung sind wir. Genau, der erste Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ist bebauen und bewahren. Die Erde bebauen und bewahren. Und Hoffnungsmenschen, die an Gott glauben und aus dieser Perspektive leben, die brauchen kein Gesetz, um die Erde bebauen und bewahren. Die können jetzt damit anfangen, die Erde zu bewahren. Und ich habe, als ich mir da Gedanken gemacht habe, wie das so ein bisschen aussehen könnte oder sollte aussehen, habe ich gemerkt, etwas, was man kann, wenn man weiss, die Hauptsache kommt, ist zum Beispiel ein bisschen verzichten. Ich glaube, die Bibel nennt das auch Fasten. Ich glaube, eines von unseren grössten Problemen ist, wir gönnen uns so viel mehr, als wir zum Leben brauchen. Weil wir das Gefühl haben, wir müssen alles da hinkriegen und unsere Bedürfnisse erfüllen und die ganze Welt sehen. Wir gönnen uns mehr, als wir zum Leben brauchen. Es fällt uns sogar schon nur schwer, uns einzuschränken. Nicht einmal zu verzichten, sondern nur einzuschränken, fällt uns mega schwer. Ich habe gedacht, bei diesen Benzinpreisen sind weniger Leute auf der Straße. Ich merke nichts, wenn ich als Fahrlehrer zu Winti bin. Oder teilen. Wir lesen in der Bibel, die ersten Christen, die haben alles geteilt. Und wir denken, ui, das ist schon ein bisschen übertrieben. Und dann das theologisch ausbeindeln. Aber, das ist eine Spinne, die mitpredigt. Faszinierend. So. Die haben alles geteilt. Wie wäre es, wenn wir wieder würden lernen, mehr teilen? Wenn wir das Auto teilen? Wie wäre es, wenn wir lernen, teures Werkzeug teilen? Die Bauern leben uns das zum Teil schon vor mit gewissen Sachen. Wenn wir lernen, Nähmaschinen teilen oder das Laminiergerät? Ich bin ein bisschen kreativ, ich teile mein Stand-Up-Paddle zum Beispiel auch gerne. Meistens mit Leuten, die auch ein eigenes haben, aber dann mal zwei brauchen. Ja. Wir müssen doch nicht alles selber kaufen. Wir sind one big family. Das sind Ressourcen, das ist wahnsinnig. Weil teilte Freude ist doppelte Freude. Und ich glaube, wenn wir die Perspektive haben von dieser erlösten Schöpfung und von dem Leben, das Jesus für uns bereit hat, dann können wir da lernen, teilen. Wir können lernen, verzichten. Wir können wieder einfacher verstehen, was es heisst, wir sind nur Verwalter. Es ist alles anvertraut. Gehört nicht mir. Gehört alles ihm. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Der zweite Blitzlicht oder die andere Sicht auf etwas ist Thema Gerechtigkeit. Hoffnungsmenschen, die leben nicht nach der Gerechtigkeit, die in unserer Welt gilt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Bist du vielleicht gar nicht bewusst, aber auf unserer Welt gilt das und wir fordern das oft ein. Wenn mir Unrecht geschehen ist, dann will ich das Unrecht auf die Art ausgeglichen haben, wie es mir geraten wurde. Wir haben Versicherungen, die uns das dann in Geld machen und dann fühlen wir uns gut. Also ich auch, ich gebe es zu, aber das ist nicht der Blickwinkel, den Jesus uns lehrt und ich will den anderen lehren. Ich will die Gerechtigkeit lehren, die Jesus gebracht hat und wo die Perspektive auf sein Leben ermöglicht. Die Gerechtigkeit will ich. Und die ersten Christen, die haben die Gerechtigkeit verstanden und sie haben sie gelebt. Sie sind enteignet worden. Sie sind versklavt worden. Sie sind zur Belustigung der Römer in den Arenas zum Tod verurteilt worden. Aber sie haben sich nicht davon abhalten lassen, um Jesus zu verkünden. Es steht in der Geschichtsschreibung, dass die Römer schier verzweifelt sind, weil die Christen, selbst Frauen, mit Psalmen und Loblieder in die Arena gelaufen sind und dem Tod in die Augen geschaut haben. Und in der Arena so viele Leute ins Nachdenken gekommen sind. Was sind das für Spinner? Und gesehen haben, wie die Menschen sterben, dass sie aufgrund von dem ihr Leben Jesus übergeben haben. Die komplett andere Perspektive haben die ersten Christen in diesen zwei Jahrhunderten gelebt. Und ich wünsche mir, dass wir die Gerechtigkeit wieder lernen, wo Böses mit Gutem vergibt. wo vergibt, bevor man um Vergebung gebeten worden ist. Wo für Feinde beten kann. Und Menschen, die uns Unrecht tun, segnen. Und das geht, wenn wir die Hoffnung haben und die Perspektive, die Jesus uns gibt. Der dritte Punkt ist Schönheit. Jetzt kommt der Garten. Am Anfang, Gott hat mit einem Garten gestartet. Und ein Garten ist ein Ort von Schönheit. Und Schönheit tut dem Menschen einfach gut. Und hat heilende Kräfte. Der muss nichts nützen. Da muss es keine essbare Pflanze haben. Einfach nur, weil er schön ist. Hat Gott wahrscheinlich mit einem Garten gestartet. Und die Schönheit der Schöpfung, die weist auf den Schöpfer und seine wahnsinnige Grosszügigkeit und Kreativität. Und so im Blick, und gell, wenn jemand eine schöne Blumenwiese oder einen Garten sieht, kommt er nicht auf die Idee, den Rasenmäher zu nehmen, das einfach mal umzutun. Also kommt niemand auf die Idee. Aber wir sind so gefangen in Zweckmäßigkeit. Also, wenn man Schönheit sieht, dann ist doch so die reine Zweckmäßigkeit und Nutzen und Leistung, das wirkt schon fast gottlos. Ehrlich, oder? Und darum glaube ich, mir als die Menschen mit dieser Perspektive, die Gott uns gibt, wieder lernen, aktiv einfach mal Schönheit zu sehen. Und fang an, wenn du in den Spiegel schaust. Gott sieht in dir nicht jemanden, der ihm etwas nützen muss und etwas leisten muss. Gott sieht in dir zuallererst Schönheit. Ein Mensch, den er schön gemacht hat und Freude hat daran. Und ineinander sehen wir uns so oft, oh ja, den kann ich für das fragen, nutzen. Oh ja, den könnte mir dort helfen, nutzen. Leute, ich tue Buss, ich lebe auch in diesem System. Das ist auch schön, dass wir auch etwas können. Aber Hoffnungsmenschen, die verweigern sich dieser Perspektive von Nutzen und Leistung. Einfach gerade als erstes. Sondern fangen an, mit einfach Schönheit zu sehen. In sich, im Anderen, in der Schöpfung. Und ich glaube, diese Perspektive, die braucht es wieder ganz viel mehr. Und zuletzt ist dann noch, ich glaube, wenn man die Hoffnung noch mehr verinnerlicht, dann können wir gar nicht mehr anders, als die Hoffnung auch teilen. Über die Hoffnung reden. Menschen, den Jesus vorstellen, wo uns eine Hoffnung gibt, wo uns da in dem Leben zu einer Kraftquelle werden kann, wo wir eben eine total neue und erfrischende Perspektive auf das Glas überkommen. Jetzt ist es definitiv nicht mehr halb voll. Es ist immer noch ganz voll, einfach mit ein bisschen mehr Luft. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir in einer ruhigen Minute und einfach mehr in unserem Alltag darüber nachdenken, wo ist meine Heimat? Für welches Leben bin ich wirklich geschaffen? Was brauche ich auf dieser Welt wirklich alles? Und was habe ich für eine Hoffnung, wo ich mich darauf freue? Und es wird sich eine Kraft entfalten, wenn wir darüber nachdenken, mehr uns damit beschäftigen, wer Jesus ist und wer wir mit ihm werden sein, dann werden wir hier auf dieser Welt in seiner Perspektive leben können. Wir werden verzichten können. Wir werden teilen können. Wir werden Ungerechtigkeit aushalten können. Wir werden seine Schönheit sehen in unseren Mitmenschen. Und wir werden die Hoffnung teilen. Am nächsten Samstag eine super Gelegenheit für den letzten Punkt zu üben. Werbung geschlossen. Ich freue mich, mit euch hier unterwegs zu sein. Gerade besonders in dieser Adventszeit. Amen. Ich will noch beten. Oh Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns die Perspektive vom Reich Gottes, die fest versprochene Hoffnung auf liebliche Auferstehung und das wirkliche Leben nach dem Tod, dass du uns das gebracht hast und uns auch vorgelebt hast durch deine Auferstehung. Ich danke dir, dass du uns in eine Erde gestellt hast, wo du weißt, die ist gut und die ist wunderbar und ich werde sie erlösen mit euch. Und es wird ein Ort sein, wo du dich jetzt sehnst danach. Herr, und ich bitte dich, dass die Hoffnung und die Perspektive in jedem von uns, von deinen Söhnen und Töchtern, zu einer Kraft wird, die uns hilft. Im Heute und Jetzt. Sachen, die wir in einer falschen Perspektive gesehen haben, in deiner Perspektive zu sehen. Sachen, die uns mega wichtig sind, aus deinen Augen neu zu bewerten. Prioritäten, die wir gesetzt haben, neu zu überdenken, aus deiner Hoffnungsperspektive. Danke von ganzem Herzen. Amen.